Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Über kaum eine andere Rolle wurde so viel geschrieben, diskutiert und gestritten wie über die Rolle der Mutter. Kein anderes Rollenbild hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so gewandelt und an keine andere Rolle gibt es derartig viele und unterschiedliche Erwartungshaltungen. Bisher standen Mütter im Zentrum der Vereinbarkeitsdebatte, verbunden mit der Frage, wie bringen wir Familie und Beruf unter einen Hut? Dass es bei der Frage um weitaus mehr geht als um Mütter mit einem Hut und zwei Welten. Und wie das Muttersein im Jahr 2022 aussieht und was das wiederum für die Vereinbarkeit der Zukunft bedeutet, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Elina Penner. Herzlich willkommen, liebe Elina. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hi, danke schön. Ich freue mich auch.
Elina, du bist Autorin und hast gerade deinen Debütroman veröffentlicht mit dem Titel Nachtbären. Hier geht es um eine russlanddeutsche Frau und Mutter, die auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln ist. Außerdem leitest du die Hauptstadtmuttis. Das ist ein Mama-Blog mit großer Reichweite im deutschsprachigen Raum. Seit 2011 habt ihr euch bei Hauptstadtmuttis alle Themen rund um das Muttersein auf die Fahnen geschrieben. Egal ob Schwangerschaft, Wiedereinstieg im Job, Leben mit Kindern, Familie in der Großstadt, Kultur, Urlaub oder Mode. Und du bist auch selber Mutter und lebst mit deiner Familie in Ostwestfalen. Über die Hauptstadtmuttis schreibst nicht du, aber es steht auf eurer Website Folgendes. Unsere Muttis stehen für eine moderne Muttergeneration, die Familie, Beruf und Stil unter einen modischen Hut bekommt. Jetzt lass uns direkt einsteigen und erzähl mir, was dich genau an diesem Satz stört.
Ja, also der Satz ist vor allen Dingen zunächst einmal nicht von mir und ich benutze zum Beispiel das Wort Mutti, wenn überhaupt, sowieso ironisch. Mhm. Also bei Hauptstadtmutti geht es schon um diese Dinge, das ist auch richtig. Mhm. Der Satz ist ein bisschen in die Jahre gekommen und was mich natürlich daran nervt, ist, dass das so locker flockig rüberkommt. Mhm. Denn das ist jetzt Hauptstadtmutti auch nie gewesen. Mhm. Ne? Dass es um irgendeine Art von idealisiertem Bild geht, wo du nicht nur das alles hinzukriegen hast, sondern auch noch dabei gut aussehen solltest. Mhm. Und ich finde, das kommt so ein bisschen rüber. Mhm. Aber ich sag immer, Hauptstadtmutti ist mehr ein Lifestyle oder ein Lebensgefühl, mhm, als irgendeine Art von Vorgabe.
Mhm. Und wie würdest du die moderne Muttergeneration stattdessen eher beschreiben?
Ich würde vor allen Dingen erstmal unterscheiden zwischen ostdeutscher und westdeutscher Muttergeneration. Mhm. Ich finde es auch tatsächlich, macht es einen Unterschied, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht, ob die eigene Mutter gearbeitet hat. Da fallen so viele Faktoren zusammen, dass es so schwierig geworden ist, das zu beschreiben. Mhm. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, dass die Zahlen uns eher sagen, dass die moderne Muttergeneration fast noch mehr am Arsch ist als irgendeine vor ihr. So, weil sie einfach alles genauso machen muss wie vorher, nur auch noch arbeitet, ja, und nur auch noch stärker von Altersarmut betroffen ist und nur auch noch irgendwie idealisierte Bilder die ganze Zeit vorgelebt bekommt von der perfekten Wohnung auf Instagram, dem perfekten Urlaub auf TikTok und die perfekte Geburtstagstorte auf Pinterest.
Jetzt hast du das Thema Social Media schon angesprochen. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reinschauen. Es gibt mittlerweile so viele erfolgreiche Momfluencer, deren Accounts sehen super modern aus, aber tatsächlich leben sie ein eher traditionelleres Familienbild, nämlich der Vater ist alleinverdient und die Mutter in Anführungsstrichen zu Hause, kümmert sich um das häusliche Wohlbefinden, um die Kinder, um die Einkäufe. Würdest du sagen, dass sich trotz dieser modernen Bewegung, die du gerade beschrieben hast, dennoch viele junge Mütter eigentlich mehr nach diesem traditionelleren Familienmodell zurücksehen? Oder wie erklärst du dir dieses Phänomen?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Leute vergessen, dass das ein Job ist. Mhm. Also, dass auch dieses Influencer-Sein für genau diese Frauen mit dieser Reichweite ist Arbeit. Mhm. Und in dem Moment, in dem wir es quasi darstellen würden als sie ist zu Hause und macht ab und zu ein Bild, mhm, reden wir ja auch klein, was sie da vielleicht gerade aufbaut oder schon längst aufgebaut hat. Mhm. Wir sind ja eigentlich schon fast Post-Blog. Wir sind ja quasi in der Gegenwart, wie du sagst, von Insta-Moms quasi. Das ist ja etwas, was sich so Ende oder bis 2019, 2020 ungefähr aufgebaut hat. Ich komme ja tatsächlich noch aus dieser Generation von, in Anführungszeichen, Mama-Bloggern, die das in der Hoffnung nebenher gemacht haben, dass vielleicht mal was passiert. Aber da ging es wirklich noch um um Beschäftigung oder so. Und ich glaube, diese neue Generation von Social-Media-präsenten Müttern oder Eltern macht das von vornherein, um es zu monetarisieren.
Ja.
Und ich finde, da ist halt die Intention dahinter ist ein bisschen anders. Das ist das eine. Also das eine ist für mich wirklich diese großen Accounts, die das wirklich machen, voll professionalisiert. Also auch diese, ich kenne mich ja nicht mal aus in dieser YouTube-Welt. Das ist für mich nochmal eine ganz andere Sparte. Ja, ich bleibe schon hauptsächlich bei Instagram. Aber auf YouTube werden ja komplette Filmproduktionen tagtäglich abgedreht. Und das ist erstmal Arbeit. Und das andere ist, was ich nach meinem Umzug festgestellt habe, aufs Land, nach Ostwestfalen, von Berlin aus, dass genau diese Welt aber, dieses, was du beschrieben hast, mit Dekorieren und Backen, hier für den Großteil der Eltern, die ich kenne, ist das Alltag. Und die machen das dann vielleicht eher über WhatsApp-Stories, aber die machen auch genau das, aber halt im kleinen Rahmen. Und dann ist jetzt die Frage, ich weiß es nicht, zuerst das Huhn oder zuerst das Ei? Haben sie es auf Pinterest gesehen und machen sie es nach? Aber dann erinnere ich mich natürlich an meine Kindheit in Ostwestfalen in den 90ern. Und dann war es natürlich ähnlich. Also gerade in Westdeutschland, die Kindergärten, die bis heute um 12 teilweise zumachen oder um 14 Uhr zumachen. Jetzt sind wir auch schon wieder voll in der Systemfrage. Ja. Wer kann Vollzeit arbeiten, wenn dein Kindergarten sagt, hey, um 15.30 Uhr ist maximal Schluss? Was mir auch nie jemand glaubt, ist, dass da, wo ich lebe, gibt es noch eine andere Abholfunktion. Du kannst einen unterbrochenen Kita-Vertrag abschließen. Das heißt, du darfst das Kind um 12 abholen oder um 11:30 und bringst es um 14 Uhr wieder zurück bis 16 Uhr, damit das Kind zu Hause ist und schläft. Aber ich weiß, als wir hergezogen sind, haben wir so einen Übergangsplatz bekommen, der ging nur bis 12. Und das war dann, ich habe damals Vollzeit festangestellt gearbeitet, woanders. Und mein Mann hat mir dann immer Fotos geschickt von der Schlange vorm Kindergarten um kurz vor 12. Auch Großeltern, Väter, es war tatsächlich eine relativ gemischte Gruppe. Aber um 12 wird da der Hauptteil wird da abgeholt.
Wow.
Ja.
Also in Berlin unvorstellbar.
Nee, ganz bestimmt nicht. So da ist eher um 15.59 Uhr oder um 16.59 Uhr die gehetzten Eltern wieder hinlaufen.
Ja. Elina, du bist mit deiner Familie irgendwann von Berlin nach NRW gezogen.
Ja.
Ist das Leben zwischen Beruf und Familie in der Großstadt im Vergleich zur Provinz bzw. auf dem Land schwerer oder leichter?
Wenn ich mich entscheiden muss, sage ich natürlich leichter, sofort. Ich habe irgendwann in den ersten Monaten mal eine Liste rumgeschickt an alle Freundinnen in Berlin und habe gesagt, ich war gerade 40 Minuten unterwegs und habe in der Zeit Post weggebracht, Post abgeholt, war einkaufen, war Blumen holen, habe dies gemacht, habe das gemacht. Und das hätte in Berlin alleine nur die Zeit gekostet, die ich in der Schlange gestanden hätte, um das Paket abzuholen.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich, es ist nicht nur das Dorfleben selber, das langsamer ist, sondern ist natürlich auch das metaphorische Dorf durch den Hillary Clinton, It Takes a Village, dieses metaphorische Dorf, für das wir hergezogen sind. Das ist zu 100% der Hauptgrund gewesen, dass ich mit sehr jungen Eltern hierher gezogen bin, um eine 24/7 abrufbare Kinderbetreuung zu haben.
Wie war das denn damals? Du hast nach dem Umzug in Vollzeit gearbeitet und bist sogar zu deinem Job täglich gependelt. Und dein Mann war in der Anfangszeit übergangsweise zu 100% für die Kinderbetreuung zuständig und war nicht erwerbstätig. Wie gut hat das geklappt und wo seid ihr mit diesem Modell, wenn auch nur übergangsweise, an eigene und an andere Grenzen gestoßen?
Ja, also es gab natürlich so ein bisschen dieses Klischee-Ding, das man inzwischen, glaube ich, ganz oft irgendwo hört und liest, dass ich tatsächlich auch wirklich in einer anderen Stadt gearbeitet habe, also in Gütersloh. Das heißt, ich war wirklich auch weg. Und wirklich ewig lang hat der Kindergarten mich angerufen, wenn was war. Und sie wussten es. Ich habe dieses Kind, wenn es hochkommt, einmal die Woche weggebracht oder abgeholt. Mhm. Es war immer mein Mann, der das gemacht hat. Und wenn irgendwas war, wurde ich angerufen. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe dann jedes Mal, irgendwann habe ich dann diese Methode gewählt, dass ich gesagt habe, oh Gott, was ist passiert? So, ne? Und so, nee, alles gut. Wir wollten einfach nur. Und ich so, rufen Sie bitte meinen Mann an. Mhm. Und dann aufgelegt. Ja. Aber das ist wirklich so der eine Faktor gewesen. Ne? Das war einfach so ein bisschen so ein Nervding. Mhm. Aber das war dann ein paar Wochen oder Monate und hat sich das auch eingespielt. Und ich finde, man muss da auch manchmal, es herrscht ja auch sehr viel Aggressivität, auch seit den letzten 2 Jahren auf Instagram. Und wir sind ja in dieses bestehende System reingegangen. Mhm. Und es ist auch immer noch ein Kindergarten gewesen damals, der auch im Umbruch war. Ja. Und wenn die da komplett nur Eltern haben, bei denen der Vater weg ist, mhm, und die sich einfach nicht, die müssen sich ja selber auch umstellen, dann kann man da auch, finde ich, mit ein bisschen Geduld rangehen.
Ja. Ja. Du hast jetzt gerade das Thema Aggression angesprochen und ihr habt aber auf eurer Seite Hauptstadt Mutti auch die Rubrik Wut.
Ja.
Diese Emotion schwingt gefühlt ja in vielen Beiträgen unterschwellig, manchmal auch total vordergründig mit. Besonders dann, wenn Mütter über Familie, über Väter, über Beruf und all das, was sich dazwischen abspielt, wenn sie darüber sprechen. Warum sind so viele Mütter wütend und wo kommt diese Wut eigentlich her?
Ich finde, dass ganz viele Mütter überhaupt nicht wütend sind und dass das das Problem ist. Mhm. Und dass angefangen auch mit diesem Begriff hysterisch, der ja historisch verankert für Frauen oder Frauen zugeschrieben wurde als Krankheit, für die sehr die lustigsten Genesungsideen hatten, Heilungsideen. Die Wut ist wahrscheinlich da drin verankert, dass es aus einer, ja, irgendwann, wenn man vielleicht nicht mehr nur müde oder nur erschöpft ist, dann hat man auch mal Energie, um überhaupt Wut zu verspüren. Mhm. Und ich finde, das sind immer noch die wenigsten. Mhm. Das ist mit zusammen, finde ich, auch mit dem Thema von gewählter Kinderlosigkeit etwas, das echt erst in den letzten Jahren wirklich überhaupt mal ab und an gekommen ist. Mhm. Also ich habe 2016 angefangen, für Hauptstadtmutti zu schreiben. Und ich war mit einer der wenigen, die wirklich auch, heute nennt man sie Rants, geschrieben hat. Mhm. Und ich finde, und das war aber mein Empfinden, in diesem ersten Lebensjahr von dem ersten Kind war ganz viel, was ich empfunden habe, Wut. Mhm. Und das ist besser geworden. Also für alle Kommentatorinnen und Trolls, die 2016 bis 2019 meinten, ich bräuchte mal Urlaub, das entspannt sich so ein bisschen. Nicht, weil man dann so das alles hinnimmt. Ich bin immer noch wütend. Mhm. Aber ich sehe vieles ein bisschen langfristiger und ein bisschen weiter. Mhm. Und ja.
Aber was hat dir denn konkret dabei geholfen, entspannter zu werden? War es tatsächlich nur der zeitliche Abstand oder kam da noch was anderes hinzu?
Also auf jeden Fall der zeitliche Abstand, aber ich finde, was mir natürlich auch da in Berlin sehr gefehlt hat, was ich jetzt hier hatte, was ich vor allem beim zweiten Kind hatte, sind einfach andere Eltern. Mhm. Also ich komme aus einer riesigen Familie und ich bin es eigentlich gewohnt, immer kleine Kinder um mich herum zu haben. Und ich war schon wirklich ein sehr entspannter Mensch, was viele Dinge anging mit dem Kind. Aber wenn verschiedene, meistens ja dann Mütter, in diesem ersten Babyjahr vom ersten Kind sich vielleicht dann mal treffen, dann prallen ja meistens vielleicht auch eher ganz viele Sorgen aufeinander. Mhm. Wenn dann aber eine Mutter dazukommt, die dann da vielleicht mit ihrem dritten Kind sitzt, die sagt dann so, ne? Also das ist halt so, inzwischen, wenn wir uns treffen, tauschen wir eher so lustige Notaufnahmegeschichten aus. Mhm. Ne? Also welches Kind war wann das letzte Mal, warum in der Notaufnahme? Mhm. Ab wann wissen wir, dass es eine Gehirnerschütterung ist und vielleicht nur eine Beule? Mhm. Und beim ersten Kind ist es halt noch so, mach das Salz von der Brezel runter, weil sonst passiert was. Spätestens beim zweiten Kind hat es mit 10 Monaten spätestens ein Stück Pizza in der Hand. Mhm. Ne, also das ist so, oder tatsächlich eine Chipstüte. Es ist beides. Ich finde, der Austausch überhaupt mit Eltern ist wichtig. Und ich finde, dass man da auch wirklich, und das ist schwierig, das verstehe ich, aber ich bin zum Beispiel auch viel lockerer geworden, was so den Austausch wirklich mit älteren Großelterngenerationen angeht. Also beim ersten Kind war ich auch sofort emotional aufgeladen, wenn man mir keinen Sitzplatz gegeben hat, als ich schwanger war oder wenn der Busfahrer einen blöden Spruch gerissen hat, wenn ich mit einem leeren Kinderwagen eingestiegen bin und inzwischen ist so, komm.
Spannend finde ich bei dem Thema Vereinbarkeit ja auch besonders die Halbwahrheiten, die so existieren. Und dich habe ich im Vorfeld auch gefragt, welche Halbwahrheit dich denn besonders rund um das Thema Vereinbarkeit nervt. Und du hast mir geschrieben, dass es dich nervt, dass viele annehmen, sobald man eine Familie hat, kann man als Mutter viele Sachen nicht mehr machen oder auch nicht mehr so gut machen. Und was ich beobachte, ist, dass viele Mütter, aber auch Eltern, gerade solche Halbwahrheiten enorm unter Druck setzen und dass diese negative Erwartungshaltung letztendlich aber auch dazu führt, dass Mütter eine Gegenstrategie entwickeln, sozusagen um ihr Umfeld vom Gegenteil zu überzeugen. Dann nehmen sie berufliche Herausforderungen erst recht an, gleichzeitig fällt es ihnen total schwer, Hilfe anzunehmen, sie sind maximal zu Hause bei den Kindern präsent und vernachlässigen vielleicht über lange Zeit dann auch eigene Bedürfnisse. Das ist natürlich unfassbar anstrengend. Elina, was glaubst du, wie kommen wir aus diesem Kreislauf wieder raus und wann wird es geschehen?
Puh. Ich muss ja ganz vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Weil erstens, ich bin ja sehr geschult darin, wie schnell sowas auch zu einem Shitstorm kommen kann und so. Mhm. Erstens kann man natürlich Müttern nicht sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Zweitens ist es das System, das sich zuerst ändern sollte, was ich vorhin schon angesprochen habe mit der Betreuungssituation in Deutschland. Mhm. Wenn das alles gedeckt wäre, das würde vor allen Dingen schon mal sehr, sehr vielen Leuten helfen. Mhm. Wenn man also diese ersten zwei Punkte bedenkt, dann würde ich zum dritten Punkt sagen, dass furchtbarer Satz, aber leider so war, in der Sekunde, in der man anfängt, ganz viel auch nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Ich möchte nicht das Wort lockerer benutzen. Mhm. Aber wenn man lernen könnte, ein bisschen den Druck von sich selber wegzunehmen, das würde vielleicht helfen. Mhm. Ich habe ein konkretes Beispiel, ist zum Beispiel, dass ich werde permanent gefragt, wann ich lese, weil das für viele so unvorstellbar ist, dass ich Bücher lese. Als Mutter. Mhm. Von anderen Müttern. Mhm. Und dann sage ich immer, keine Ahnung, und zähle auf, wann ich so lese. Und dann irgendwann meinte ich auch nur so, naja, oder wenn die halt auf dem Spielplatz sind oder so. Mhm. Und das war noch in Berlin. Mhm. Und dann meinte ich so, nee, da gehen wir ja zusammen hin. Und ich so, warum? Und dann meinte ich so, nee, Samstag ist Familientag und dann gehen wir zusammen auf den Spielplatz. Mhm. Und ich so, was hast du davon? Ja, das ist Familienzeit. Und ich so, cool. Hast du da Spaß? Nein, das ist für sie der furchtbarste Moment. Also was ich ganz krass beobachte, ist, dass nach wie vor dieses Klischee von Me-Time oder alleine Zeit zu verbringen für die Mütter, die ich kenne, der höchste Luxus ist. Mhm. Aber gerade die Mütter, die es einfordern könnten, ich spreche jetzt wirklich von Frauen in Beziehungen mit Vätern, die nicht irgendwie in Kriegsgebieten Ärzte ohne Grenzen unterstützen, weil so hört sich das ja jedes Mal an. Und dann sind sie auch alle nur Social Media Manager in irgendeiner Agentur. Und das, was wir halt bei Corona gesehen haben, ne? Ich glaube, in jeder Doku, die irgendwo gezeigt wurde, hatte der Mann sich ein Büro eingerichtet im Schlafzimmer und die Mutter war in der Küche und hat gearbeitet und gekocht und Homeschooling gemacht und gesagt, psch, Papa arbeitet. Und da bin ich dann inzwischen wirklich so, again, bei den Müttern, wo es geht. Das finde ich halt so schade und das ist wirklich etwas, was ich beobachte, gerade bei westdeutschen Freundinnen ohne Migrationshintergrund, die so ganz krass sich selbst nicht erlauben, sich auch auszuruhen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, das ist meine Theorie, dass sie mit Müttern aufgewachsen sind, die halt nicht erwerbsarbeitstätig waren. Aber dadurch, dass halt ihr Job war, zu Hause zu sein, war es ihr Job, Essen zu machen. Es war ihr Job, das alles richtig zu machen. Und diese Freunde und Freundinnen sind damit aufgewachsen und glauben jetzt, obwohl sie auch erwerbstätig sind, dass sie das auch zusätzlich leisten müssen. Wenn du aber mit einer Mutter aufgewachsen bist, die erwerbstätig war, die Schichtdienst gearbeitet hat, dann bist du nach Hause gekommen und hast dein Essen in der Mikrowelle halt mal aufgewärmt. Und bist leise gewesen, weil deine Mutter bis 6 Uhr morgens gearbeitet hat und du wolltest sie nicht wecken. Ja. Und ich bin zum Beispiel auch damit aufgewachsen, ganz klar, dass wenn Familienfeiern waren, die Mütter auch einfach in der Ecke gesessen haben und sich unterhalten haben und ihre Ruhe haben wollten. Und die Männer ganz klar für die Kinder zuständig waren. Mhm. Also immer. Also das ist einfach so. Bis heute ist es so, dass die Männer die Kinder dann nehmen, auch wenn wir sagen, okay, ihr seid uns alle zu laut, ihr geht jetzt spazieren.
Die meisten, 99% der Russlanddeutschen, die ich kenne oder mit denen ich verwandt bin, sind mit putzenden Männern aufgewachsen. Wow. Also die kennen das auch nur, dass ihre Väter gesaugt haben, dass ihre Väter Staub gewischt haben. Wow. Also ich kenne das wirklich nicht anders. Mhm. Ich kenne das auch nicht. Ich kenne, dass dieses Papa liegt auf dem Sofa und guckt Fußball, ist für mich westdeutsch. Mhm. Ich habe auch diesen Artikel zum Thema Fernsehkind, dass für mich auch eine ganz, ganz krasse deutsche Sache ist halt diese Aversion gegen das Fernsehen. Mhm. Diese Angst fast schon. Ja. Also sowohl die Mikrowelle als auch der Fernseher. Zwei Dinge. Ich glaube, damit kannst du einen Deutschen einfach richtig krass erschrecken. Ja. Aber dieses schlechte Gewissen, warum hat man ein schlechtes Gewissen wegen des Fernsehens? Wer redet dir das ein? Woher hast du das? Was glaubst du, was passieren wird?
Elina, das klingt ja schon ein bisschen durch. Du bist in einer komplett anderen Welt aufgewachsen. Und stimmt das eigentlich, dass du einen mennonitischen Hintergrund hast?
Ja, genau. Also ich bin Mennonitin, ja.
Das ist ja ein sehr traditioneller Background, in dem du aufgewachsen bist.
Korrekt.
Mit Großfamilie, mit vielen, vielen Kindern um dich herum.
Ja.
Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen.
Ja, das ist zum Beispiel auch, wenn du eine Hochzeit planst, ne? Das ist ganz klar von meinen deutschen Freunden gesagt wird, keine Kinder. Mhm. Und von meinen russlanddeutschen Freunden gefragt wird, wie viele. es gibt auch, ich könnte dir 1000 Geschichten erzählen. Die Leute lieben ja auch immer konkrete Beispiele, ne? Ja. Auf einer Hochzeit, auf der wir vor ein paar Jahren waren, mein Kind weg war und ich meine Eltern gefragt habe, wo ist der? So, der schläft. Ich so, wo? Und dann haben die den einfach im Auto schlafen gelegt und haben halt so T-Shirts oder Decken, weil Gott bewahre, du hast nicht 3 Messer und 3 Decken in jedem Auto, ne? Aber einfach Decken reingehängt und dann mein Vater so im Auto und ich so, das geht doch nicht und seid ihr wahnsinnig und wer passt dann da auf? Und dann mein Vater mit der Hand einfach nur, Elina, guckst du mal bitte. Und dann jedes Auto mit Decken oder T-Shirts und in jedem Auto schliefen halt Kinder, wenn sie nicht auf irgendwelchen Stühlen schliefen auf der Hochzeit. Mhm. Und das ist so das eine. Das andere ist halt, konkrete Beispiele, mit denen ich zum Beispiel aufgewachsen bin, ist, dass es bei uns in der Familie kulturell so eine Regel war, dass das Kind bis zum ersten Geburtstag im Schlafzimmer schläft. Mhm. Nicht unbedingt im Bett, aber im Schlafzimmer. Das heißt, alles, was mir quasi als Attachment Parenting oder Bonding oder was weiß ich verkauft wurde oder versucht wurde zu verkaufen oder zu sagen wurde, hey, probiert mal das und das aus, das ist für mich so, ja, aber das machen wir doch alle so. Ja. Oder auch dieses Ding, es war immer ganz oft so diese Diskussion, soll ich Brei selber machen? Ist es okay, Brei zu kaufen? Mhm. Bei uns ist es kulturell so, dass gar kein Brei gemacht wird, sondern dass das Kind einfach vom Tisch ist. Mhm. Und das habe ich meinen Eltern dann so quasi verkauft als Baby-led Weaning und habe eine Autorin dafür interviewt, habe das Buch vorgestellt und war ganz stolz und habe versucht, so meinen Eltern zu erklären, dass wir anfangen mit gedämpftem Spargel und gedämpften Karottensticks. Und meine Eltern haben mich angeguckt, als wäre ich echt so Psycho quasi. Also so, ja, Elina, auf Plotitsch heißt das vom Dash eten, vom Tisch essen. Mhm. Ihr seid alle so groß geworden. Niemand hat für euch Brei gekocht. Mhm. Ihr habt weiche Kartoffeln in die Hand gekriegt. Niemand hat einen Essensplan für ein 6 Monate altes Baby gemacht.
Elina, du hast ja ein Buch geschrieben über eine Frau mit russlanddeutschem Background, die selbst auch Mutter ist und auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln ist. Mhm. Würdest du sagen, dass Mutterschaft, Muttersein auch immer eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität ist?
Ja, natürlich, zu 100%. Also das ist, die Leute fragen mich immer, weil sie mich A, irgendwie für eine Historikerin oder für eine Linguistin verwechseln, wenn sie mir fragen, ob zu meiner Muttersprache Plotitsch oder zum Russlanddeutschen oder auch zum mennonitischen Glauben oder was auch immer. Mennonit sein heißt ja auch kulturell, kann man ja auch mennonitisch sein. Ich bin ja weder gläubig noch fromm noch in der Kirche. Und die fragen immer, wann das so angefangen hat und ob ich da immer schon so involviert bin. Und es gibt Leute, die ja wirklich involviert sind, ne? Also die wirklich sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Und ich so, nö, ich habe das gemacht, was alle gemacht haben, Anfang 20, dass man sich so mit seiner Identität dann mal auseinandersetzt, wenn man wegzieht und Zugang zu einer Uni-Bibliothek hat und so. Aber der absolut einschneidende Punkt ist, wenn du ein Kind kriegst. Und wenn du dann aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommst als dein Partner, deine Partnerin, es ist das, glaube ich, Ursprüngliche, was willst du deinem Kind mitgeben? Ja.
Und das fängt dann an mit bei den Mennoniten auch wieder, konkretes Beispiel. Hätte mein Mann darauf bestanden, die Kinder zu taufen, hätten wir ein Problem gehabt. Mennoniten machen keine Kindertaufe. Und ich bin vielleicht nicht gläubig, aber das ist etwas, was ich tatsächlich auch einfach logisch finde.
Ja.
Man kann viel kritisieren, auch an der mennonitischen Kirche, aber das macht für mich einfach Sinn. Von der Logik her, warum sollte man Kinder taufen? Erwachsenentaufe, Gläubigentaufe, fertig, aus. Ja, also es ist wirklich so, ich meine, das alles andere, du beschäftigst dich ja immer nur mit dir selber, du drehst dich um dich selber. Das ist ja für ganz, ganz viele Leute das erste Mal in ihrem Leben, gerade aus der individualisierten, narzisstischen, I said it, westdeutschen Gesellschaft heraus. Wenn man in einer kleinen Familie groß geworden ist, mit vielleicht einem Geschwisterkind, dann ging es halt auch einfach fast dein ganzes Leben nur um dich selbst. Wenn dann die Hälfte deiner Eltern nicht gearbeitet hat, dann hatten die noch mehr Zeit, sich nur um dich zu kümmern. Das heißt, es ging die ganze Zeit nur um die kleine Charlotte oder um den kleinen Alexander. Wenn sie dann das Kind auch wirklich erst mit Ende 30 kriegen, das erste, ja, herzlichen Glückwunsch, dann ging es gerade fast 40 Jahre lang nur um dich, was du willst und wo du hinreisen möchtest in Urlaub. Und dann kann ich das schon verstehen, dass dich das stresst, dass da jetzt jemand ist, der nachts um zwei Hunger hat. Weil das hattest du vorher einfach noch nie. Wenn man sehr spät ein Kind kriegt und sehr viel auf sich selbst konzentriert war, dann ist natürlich in der Hinsicht, also auch Mutterschaft oder Elternschaft, ein Kind kriegen, ist halt, das verändert dann alles. Und für die Leute sicherlich zum Negativen.
Ich finde es gerade wahnsinnig interessant, dass du immer wieder aufzeigst, wie relevant der eigene Hintergrund, der kulturelle Hintergrund dafür ist, wie wir Vereinbarkeit letzten Endes leben. Und mir ist auch aufgefallen, ich meine, du hast jetzt so oft überlegt, wie du etwas sagst, welche Wörter du wählst, weil du genau weißt, man kann eigentlich aus dem Gesagten dir sofort einen Strick drehen.
Voll. Jetzt weiß ich nämlich, was ich vorhin noch sagen wollte mit den Frauen, dass uns manchmal dann gesagt wird, dass wir gewisse Dinge nicht mehr machen können, wenn wir Mütter werden. Es gab ja auch einen zweiten Teil dazu, dass auch oft gleichzeitig können wir gewisse Dinge nicht mehr machen. Und gleichzeitig, wenn ich Eltern im Team habe, mache ich keine Meetings mehr nach 14 Uhr. Das ist ganz einfach. Es ist wirklich, das ist die einfachste Lösung.
Ja.
Was ich aber auch wichtig finde, und ich bin selber in diese Falle getappt, die Elternzeit ist nicht unbedingt auch dafür da, jetzt krieg ich den Ärger meines Lebens. Aber es ist nicht unbedingt dafür da, um dich beruflich neu zu orientieren, ein Business zu gründen, ein Buch zu schreiben. Und das sagt jemand, der beim ersten Kind die Masterarbeit geschrieben hat und beim zweiten Kind einen Roman geschrieben hat. Also ich bin das schlechteste Beispiel dafür.
Aber warum ist das der schlechteste Zeitpunkt?
Es ist Schlafmangel, es sind Hormone, wenn du stillst. Dein ganzes Leben hat sich gerade geändert. Und ich verstehe, dass jetzt die Aussicht darauf, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder nach sechs Monaten oder nach drei Monaten, so wie jede will, zurück in einen Job zu gehen, der dich erstmal stresst, nicht die schönste Aussicht ist, das verstehe ich. Aber es ist halt auch so dieses andere Extrem. Lass uns bitte nicht glauben, nur weil wir jetzt hier und uns in Anführungszeichen langweilig ist und Zeit mit dem Baby zu verbringen, ist meistens sehr langweilig. Die Lösung nicht ist, jetzt einen Businessplan zu schreiben.
Ja.
Wenn ihr das wollt und glaubt, ihr braucht das und lasst euch das von jemandem sagen, der es gemacht hat jedes Mal in jeder Elternzeit. Aber das sollte nicht die Vorgabe sein. Ne? Und die Vorgabe kann auch sein, dass zu sagen, hey, es ist jetzt ein Kind in unserem Leben. Lass uns mal gucken, wie wir jetzt die nächsten Jahre gestalten. Lass uns da mal langsam uns dran gewöhnen. Und ich finde, das geht gerade so ein bisschen weg, dass so dieses übermotivierte, überengagierte, gestresste. Altersarmut ist das wichtigste Thema. Erwerbstätigkeit, mega wichtiges Thema. Rente auch. Es muss nicht in den ersten sechs Lebensmonaten deines ersten Kindes passieren.
Ja.
Es ist okay, dass du jetzt erstmal nur guckst, durch dieses erste Jahr zu kommen.
Ja.
Und das, finde ich, geht gerade so ein bisschen verloren, dass man erstmal sagt, alles hat sich gerade verändert. Lass uns da irgendwie durchkommen. Und das kriege ich natürlich von meinem Familienmodell und so kriege ich das natürlich schon mit oder von meinem Hintergrund, dass so dieses ist okay. Und vielleicht sollten das halt Eltern oder Großeltern auch machen, aber echt, die können nur verlieren. Ich weiß ja genau, wie es ist. Ich war ja genauso. Die können nur, egal was sie dir sagen, die können nur verlieren. Also ich glaube, alle Eltern beim ersten Kind, vielleicht auch noch beim zweiten Kind, reagieren erstmal nur mit Trotz. Mhm. Und alles, was deine Eltern oder deine Schwiegereltern in dem Moment sagen, mhm, ist das Blödeste, was du je gehört hast.
Ina, ich habe noch eine Frage vergessen.
Ja.
Und zwar, ihr porträtiert ja immer wieder bei Hauptstadtmuttis Mütter,
ja,
ganz tolle Frauen. Ab und zu sind auch Väter dabei.
Ja.
Was würdest du sagen, was beschäftigt diese Muttergeneration aktuell am meisten? Was sind Themen, die absolut wichtig sind?
Also aus dieser Hauptstadt-Mutti-Bubble heraus ist es sicherlich, Klimawandel spielt eine sehr große Rolle.
Mhm.
Und es ist eine individuelle Kasteiung fast schon, die sie an sich selbst und ihrer Familie vornehmen in ihren Konsumentscheidungen. Das ist das, was ich ganz, ganz viel mitkriege. Bei jedem Einkauf sich darüber Gedanken machen, bei jedem Urlaub, bei jeder Bahnfahrt, bei der Entscheidung, auf welche Schule die Kinder gehen, ist es für sie immer schon eine politische Entscheidung und auch eine langfristige, was hat das dann für Konsequenzen für den Planeten? Und das geht dann so weit, dass halt Schuhe für 80 Euro gekauft werden, weil sie aus nachhaltigem Kaktusleder sind. Und stattdessen könnten sie auch auf einen Flohmarkt in Brandenburg gehen und könnten gute, gebrauchte Schuhe kaufen. Wir können es auch auf Pullis übersetzen, weil ich verstehe, warum Menschen neue Schuhe kaufen. Es ist also nicht nur so, dass es einen Anspruch an sich selbst gibt, den sie vielleicht von ihren ebenfalls westdeutsch sozialisierten Männern haben, von der vermeintlichen Gesellschaft, was auch immer das bedeutet, von Pinterest, was auch immer das bedeutet, von Filmen und Serien, die wir uns angucken. Und nicht nur all das, sie wollen auch das schöne Wort auf Englisch single-handedly, komplett alleine mit ihrer einzigen Hand, den Klimawandel stoppen, indem sie die richtigen Schuhe für das Kind kaufen, indem sie das richtige Shampoo benutzen, indem sie nur noch vegan leben und es in einer, jemand hat es letztens Empörungskultur genannt, das ist das eine, aber das andere, ich weiß nicht, wie die Köpfe von diesen Frauen nicht teilweise explodieren und zwar stündlich. Ich relativiere nicht den Klimawandel.
Ja.
Oder die Katastrophe, die wir jeden Tag mitkriegen von Waldbränden. Aber es muss doch nicht immer eine 100% Perfektion herrschen. Aber das beobachte ich bei dieser modernen Generation, dass sie nicht nur das alles hinkriegen wollen, sondern halt auch den Planeten retten wollen. Viel Erfolg. Und dann sollen wir noch in die Politik.
Auf jeden Fall.
Warum gibt es nicht mehr Mütter in der Politik? Well.
Elina, wir kommen leider schon zum Schluss und jeder bekommt am Ende zwei Aufgaben. Deine erste Aufgabe, in einem Satz, was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Um Hilfe bitten.
Mit drei Worten, wie glaubst du, sieht die Vereinbarkeit von morgen aus?
Hoffentlich gesetzlich verankert.
Was für ein Abschlussstatement. Elina, es war mir eine Freude, dich heute interviewen zu dürfen. Danke, dass du dabei warst und dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und bin so gespannt, was wir noch alles von dir hören werden. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön. Danke dir auch.
Das war Future Family. Generation, Familie und Beruf. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.